Dieser internationale Dienst, passt genau zur Predigt wieder heute. Das ist aus dem Johannes-Evangelium Kapitel 12 ein kleiner Abschnitt, der sonst kaum was gehört oder über den man selten mal predigt. Und zwar Johannes-Evangelium Kapitel 12, Vers 20. Ich empfehle immer, dass jeder seine eigene Bibel dabei hat, weil man sich dann leichter Notizen machen kann und man sich im Laufe der Zeit dann auch in seiner eigenen Bibel besser zurechtfindet. Es sind nur noch wenige Verse, ich lese das nach. Es waren aber einige Griechen unter denen, die hinaufkamen, um auf dem Fest anzubeten. Diese nun kamen zu Philippus von Bethsaida in Galiläa und baten ihn und sagten, Herr, wir möchten Jesus sehen. Philippus kommt und sagt es Andreas. Es kommt Andreas und Philippus und sie sagen es Jesus. Jesus aber antwortet ihnen und spricht, die Stunde ist gekommen, dass der Sohn des Menschen verherrlicht wird. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und stirbt, bleibt es allein, wenn es aber stirbt, bringt es viel Frucht. Wer sein Leben liebt, verliert es und wer sein Leben in dieser Welt hasst, wird es zum ewigen Leben bewahren. Wenn mir jemand dient, so folge er mir nach, und wo ich bin, da wird auch mein Diener sein. Wenn mir jemand dient, so wird der Vater mir. Eigentlich geht der offizielle Predigtext nur bis Vers 24, aber fast überall in den Predigtempfehlungen nimmt man die nächsten beiden Verse noch mit dazu. Und wenn ich diesen kurzen Text so lese, da fällt mir auf, das, was Jesus sagt, das hat jeder schon mal gehört und das hat man auch einigermaßen im Gedächtnis. Aber wenn ich ehrlich bin und ich bin in der Bibel ganz gut bewandert, diese ersten beiden Verse, die waren mir gar nicht mehr so in Erinnerung. Und deswegen will ich heute mal den Schwerpunkt genau darauf legen. Weil ich finde, das ist eine ganz erstaunliche Information, die uns der Geist Gottes damit gibt. Man könnte das so sagen, der Dienst von Jesus wird hier deutlich als internationaler Dienst. Das erste Mal. Das heute, das Christentum bis an die Enden der Erde verkündigt wird, hat, denke ich, mit dieser Begebenheit angefangen. Man muss bedenken, dass der Messias eigentlich entsandt war zur Rettung des Volkes Israel, als den verheißenen Nachkommen Abrahams. Und Herr Jesus selber hat seinen Dienst auch normalerweise auf die Israeliten beschränkt. Es gab solche außergewöhnlichen Situationen, wie diese syrophönizische Frau, die ihre besessene Tochter zu Jesus gebracht hat. Aber Jesus weist sie ausdrücklich zurück und sagt, ich bin nur gesandt zu den verlorenen Schafen des Hauses Israel. Dann redet sie ein Wort des Glaubens und sagt, aber und er ergänzt und sagt, es ist nicht schön, dass man den Kindern das Brot wegnimmt und schmeißt es in Hühnchen. Das sagt Jesus selber. Und sie hat dieses kluge Wort des Glaubens und sagt, aber die Hunde kriegen doch wenigstens die Krümel ab. Und er ehrt ihren Glauben und sagt, dass solchen Glauben habe ich sogar in Israel nicht gefunden und heilt ihre Tochter. Natürlich sehen wir in den Evangelien, dass sein Dienst und seine Sendung von vielen aus dem Volke Gottes abgelehnt wurden. Und das ist bis heute so, dass die Mehrheit des Volkes Israel verhärtet ist und Jesus nicht als den gesamten Retter annehmen wird. Nur kann man sagen, zu unserem Glück ist die Retterliebe Gottes so groß, dass wenn die eigentlich Berufenen die zurückweisen, sie dann einfach weitergegeben wird zu allen Völkern. Nun muss man wissen, immer zu allen Zeiten gibt es Menschen, die mit ihrer eigenen traditionellen religiösen Prägung nicht ganz zufrieden sind. Die orientieren sich rundum. Die sind meistens in ihrem eigenen Umfeld nicht so sehr beliebt. Menschliche Gesellschaft funktioniert so, dass man möglichst alles einheitlich hat und dass man jemand, der weiter denkt, als einen Störer empfindet. Deswegen haben sich über viele Jahrhunderte in katholischen Gegenden eben hauptsächlich Katholiken gehalten und evangelische. Und so ist das eben in anderen Völkern und mit anderen Religionen genauso. Außer im Süden Irans findet man nicht so sehr viele Sunniten zwischen den Schiiten. Und so versucht jeder ein bisschen unter sich zu bleiben. Aber immer gibt es Leute, die sind auch neugierig und wollen was anderes kennenlernen. Und ich finde an diesem heutigen Predigtext eine sehr interessante Hilfestellung für unser eigenes Verständnis, mit wem wir das Evangelium teilen können. Die Ausgangsgeschichte ist, dass unter denen, die zu den jüdischen Festen kamen, eben auch Ausländer mit anderer religiöser Prägung gekommen sind. Jude wird man ja normalerweise nur durch Geburt. Gott hat aber von Anfang an, von der Zeit Moses an, die Möglichkeit gegeben, dass Fremdlinge in das Volk integriert werden, für die dann aber exakt dieselben Regeln galten, Beschneidung, Teilnahme an den Festen. Sie hatten damit die Möglichkeit, Teil des Volkes Gottes zu werden. Und so war das eben zu dieser Zeit auch, dass Menschen aus anderen Völkern, hier Griechen, sich interessieren für die jüdischen Ritus und auch an den Festen der Israeliten teilgenommen haben. Wir wissen nicht, ob das Händler waren, die sowieso sich in Israel aufgehalten haben, oder auf eine andere Weise es geschäftliche Beziehungen in dieser Region gewesen sind, die ihnen dieses Interesse ermöglicht haben. Mit Sicherheit gab es nicht solche Tourismus wie heutzutage. Und ich finde das interessant, dass diese Leute, die schon eine andere Religion kennengelernt haben, wieder offenbaren für das Neue, was dort gestaltet wird. Das ist die erste wichtige Nebeninformation für uns. Suchenden Menschen kann man das Evangelium von Jesus Christus so erheblich einfacher nahe bringen, als jemand, der in seiner religiösen Prägung eingebettet bleibt. Diese Leute, keine Einzelnen, es war eine kleine Gruppe, kommen zu Philippus. Philippus war ein einfacher Mann, aber sie gehen mit ganz großem Respekt an den Herrn und sagen, Herr, du willst Jesus sehen. Ich denke nicht, dass das die ganz übliche Methode war, wie man damals miteinander umgegangen ist. Die Griechen galten damals als die gebildeten Nationen. Wenn ich das mal in unserer Situation tragen würde, es wäre, als ein Iraner zum Afghanen sagte, kannst du mir mal was von Jesus erzählen? Auch das zeigt uns was. Welche Menschengruppen sich ernsthaft interessieren für das Evangelium. Ich halte das vor allem für die jüngeren Leute ganz wichtig, diese Information zu kennen. Ich habe lange Zeit gebraucht, um das zu verstehen. In der DDR ist man als Christ aufgefallen. Und es gab erheblich mehr Menschen, die versucht haben, sich über einen lustig zu machen, wenn man Christ war, als ernsthaft zu fragen. Und ich sage das einfach, wenn jemand respektvoll mit uns umgeht und mit persönlichem Respekt Informationen über Jesus haben will, dann ist das ernst zu nehmen. Und das ist ganz anders, als wenn einer sich lustig macht. Aber es gibt noch eine zweite Besonderheit. Wem fällt es nach?
Achso, das, was wir anbeten wollen.
Ich denke, das hängt genau damit zusammen. Also Anbetung heißt Respekt gegenüber Gott. Und mit dieser respektvollen Haltung kommen sie auch für die Position.
Ich glaube, dass es erstmal zu Andreas geht, um die Reisenamtsschule. Er wird mit Herr angesprochen.
Das meine ich. Das ist, die Frage des Respekts.
Immer nur zu Jesus
genau. Also, das meinte ich. Diese Ansprache mit Herr ist dieser besondere Respekt.
Also, ich glaube, dadurch, dass Philippus zu Andreas sagt, hat er genau verstanden, was Jüngerschaft bedeutet. Also zwar gehen die jetzt zu zweit zu Jesus, aber die kümmern sich zu zweit zu diesen Griechen. Aber nicht einer alleine.
Das ist eine zweite wichtige Sache. Mhm. Dass Philippus nicht der Einzelgänger ist und ihm eine große Geschichte auftischt, sondern erstmal seinen Bruder, einen seiner Brüder sucht. Seinen geistlichen Bruder. Familie, also kein Blutsbruder.
Also für mich war, ich habe es öfter auch schon gelesen, für mich war das wie Themawechsel von Jesus und gar nicht die Aufmerksamkeit, was wollt ihr denn oder so, ne? Zu den Griechen, sondern aber Jesus sprach und er kommt ja zu einem ganz anderen Thema.
Ja.
Ein bisschen enttäuschend für mich.
Ich denke nicht, ich denke, dass es vielen Gläubigen so geht, ja. Dass die Dinge sind ein ganz anderes Thema.
Ja.
Aber Jesus vertieft die Sache. Wie immer. Und öffnet den Blick für größere Zusammenhänge. Also, Marianne sagt, für sie ist das Erstaunliche, dass Jesus, als sie dann zu ihm kommen, gar nicht auf sie eingeht, sondern wie ein ganz neues Thema mit ihnen anfängt. Es ist so, natürlich, mit unserer Art zu kommunizieren, könnte man denken, die unterhalten sich dann erstmal und erklären, wer er ist und warum er auf die Welt gekommen ist. So, sie wollten ihn ja sehen.
Ja.
Aber er
begrüßt ihn mal.
Er setzt ihnen ein Thema vor.
Ja.
Also mir fällt so auf, sie haben ja gesagt, wir möchten Jesus sehen. Und
ja.
Jesus beschreibt das, was sie in ein paar Tagen sehen werden.
Mhm.
Also die Antwort ist auch so, das sehen.
Ihr seid schon viel zu weit. Die Besonderheit ist die Person, zu der diese Leute gehen. Die Besonderheit ist, die Person, zu welcher diese griechischen interessierten Leute hingehen, die kommen zu einem ganz besonderen Menschen, nämlich Philippus. Inwiefern ist Philippus eine besondere Person?
Was die Frage. Ja. Er kann vielleicht Griechisch. Sonst könnten die ja nicht miteinander sprechen.
Ich denke, die haben, wenn die anbeten, dann müssen die Hebräisch anbeten.
Okay.
Ich erinnere mich auch mit dem Sehen, dass Jesus ihn gesehen hat. Und unterm Feigenbaum, wie Philippus da war.
Nein, das war Nathanael.
Ach, Nathanael.
Aber das hat ganz, das hat damit zu tun.
Philippus hat, glaube ich, gefragt, Herr, zeig uns den Vater.
Also, wenn wir ein bisschen das Johannesevangelium im Kopf haben, dann fällt uns auf, dass Philippus dort außergewöhnlich offen gesagt wird. Und zwar als besonders kommunikativer Mensch. Das war kein Schweiger. Und zwar die Begebenheiten. Andreas findet direkt nach der Taufe von Jesus den Messias und geht dann erst zu seinem Bruder Petrus, Kephas, und findet dann den Philippus. Und jetzt ist es umgedreht. Aus dieser ersten Begegnung, dass nämlich Andreas den Philippus zu Jesus geführt hat, ist eine lebenslange Freundschaft. Und der Philippus nimmt jetzt den Andreas mit dazu. Philippus ist ein kommunikativer Mensch, der Gemeinschaft praktisch lebt. Er hat Nathanael zu Jesus geführt. Wir lesen mehrmals, dass er Fragen stellt, wo man sagt, ach, wie kann das eine dumme Frage gestellt haben an ihn? Ich kann mir gut vorstellen, dass die anderen Jungen gesagt haben, ach, der Zwölfe schon wieder mit seinen dummen Fragen. Aber man darf nicht vergessen, solche Leute, die so einfach drauf losreden, da scheut sich auch ein Fremder nicht, so jemanden zu fragen. Und wenn wir hier die erste Situation haben, wo wirklich Fremde mit Jesus in Kontakt treten, was ja seit 2000 Jahren nicht aufgehört hat, dann ist das tatsächlich nur möglich mit solchen offenen Menschen wie Philippus. Und ihr Lieben, daraus wächst dann ein lebenslanger Dienst. Philippus ist nämlich letzten Endes dafür verantwortlich, dass sie ihn heute untersetzt. Warum? Er war der erste Apostel, der den Afrikanern nachgerannt ist, der dort mit dem Wagen gefahren war. Der war ein paar Jahre später oder ein, zwei Jahre später hier in Israel, in Jerusalem gewesen, hatte sich dort eine teure Jesaja-Rolle gekauft, war auf dem Heimweg, hat gelesen und nichts verstanden. Und Philippus hört auf Gottes Geist, läuft einen der ersten Marathonstrecken, kommt an den Wagen von dem Afrikaner, hört den lesen, fragt, verstehst du auch, was du liest? Versteht ihr, dieselbe Offenheit, die wir hier schon finden und die wir vorneweg im Kapitel 2 vom Johannesevangelium auch schon finden. Diese Offenheit, mit Unbekannten zu reden, ist später in der Apostelgeschichte zu sehen und hier und vorneweg schon im zweiten Kapitel von Johannes. Und der Afrikaner sagt ja, wie soll ich das verstehen, wenn mir das niemand erklärt? Und dann erkläre ihm das und eine kurze Zeit später lässt sich dieser Mann schon kaufen. Und so ist das Wort Gottes und der Glaube an Jesus nach Afrika gekommen. Und ihr Lieben, vielleicht achten wir gar nicht auf solche Schlüsselimpulse oder haben in der Vergangenheit nicht drauf geachtet. Da will ich das heute erwecken in euch. Ein internationaler Dienst beginnt mit solchen kleinen Situationen. Und ich möchte ausdrücklich Mut machen, geht auf Leute zu. Seid solche Menschen, auf die auch andere wieder zugehen können. Und wenn du alleine dich überfordert fühlst, nimm einfach jemand mit dazu. Das ist für mich diese faszinierende Botschaft dieser wenigen Verse. Diese Situation geschieht wenige Tage vor der Kreuzigung Jesu. Deswegen ist das, was Jesus sagt, so anders, als wahrscheinlich sich alle in der Situation vorgestellt haben. Wir wissen die Frage von den Griechen gar nicht. Aber im Vers 23 wird uns die Antwort gesagt. Da könnte man versuchen, aus der Antwort die Frage zu konstruieren. Ich kann mir vorstellen, dass die Frage so gelautet hat, Herr, wo hältst du dich auf? Und die Antwort: Die Stunde ist gekommen, dass der Sohn des Menschen verherrlicht wird. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und stirbt, bleibt es allein. Wenn es aber stirbt, bringt es viel Frucht. Da sind Leute, interessieren sich für Jesus und finden so eine merkwürdige, kryptische Situation. Nicht so leicht verständlich. Was du uns vorhin erzählt hast, ist ja ähnlich. Es ist nicht immer so, dass wir zu Gott gehen und dann sofort eine erleuchtende Antwort haben. Du hast 4 Wochen gesucht. Mhm. Bei dir waren es vielleicht bloß 4 Stunden. Aber wirklich, wir dürfen nicht denken, wenn wir irgendein Anliegen zu Gott haben, dass da sofort das kommt, was wir erwarten. Gott mutet uns zu, dass wir ernsthaft suchen müssen, bis wir verstehen, was er uns sagen will. Warum ist das so? Hat er Lust, uns zu quälen?
Weil der Weg dahin vielleicht auch der Prozess ist, um es zu verstehen, die Antwort zu verstehen. Weil vielleicht der Weg zur Antwort hin der Prozess ist, um die Antwort dann zu verstehen.
Auch. Die Antwort auf meine Frage ist, wie sind seine Worte zu finden? Gott sagt, meine Gedanken sind höher als eure Gedanken und meine Wege höher als eure Wege. Das heißt, Gott fordert uns heraus, Dinge zu verstehen, für die unser begrenzter Verstand normalerweise zu klein ist. Aber wenn wir dabei bleiben, dann öffnet sich uns ein Feld, wirklich eine neue Lebensqualität. Wir haben das heute von 2 Seiten bestätigt gekriegt. Vergebung ist nicht eine Herausforderung an uns, um uns zu quälen, sondern funktioniert nur, wenn wir uns selbst zu viel wert sind, uns nicht länger zu quälen. Vergebung ist also die effektivste Methode des Selbstschutzes, nicht des Schutzes von anderen. Und ähnlich schwierig ist das, was Jesus diesen griechischen Suchern zumutet. Was ist das Schlimmste? Vers 24. Ich lese nochmal den Satz. Wahrlich, ich sage euch, wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und stirbt, bleibt es allein. Wenn es aber stirbt, bringt es viel Frucht.
Sterben. Allein.
Und für mich ist das schwierigste Wort euch. Ich sage euch. Wir sind uns alle einig. Ich sage mal, da gibt es einen stillschweigenden Konsens in der gesamten Christenheit, dass Jesus hier von sich spricht. Er ist das Weizenkorn. Er ist ja das Brot des Lebens. Er opfert sein Leben als Lösegeld für viele. Und dann ist man damit fertig und sagt ganz klar, Jesus stirbt, deswegen werden bis heute Millionen gerettet. aber bis heute, noch 2000 Jahre später, vollendet die Gemeinde Jesu, was noch fehlt an den Leiden des Christus. Die Gemeinde weltweit, was noch fehlt an den Leiden des Christus. Das ist kein Leiden, was die Sünden weglässt, aber was den Weg dafür immer noch frei macht. Es wird dann verständlich, wenn wir sehen, was mit den Gläubigen in der Zeit der Apostelgeschichte bis heute passiert. Es gibt keine Verbreitung des Evangeliums ohne Leiden. Es sind keine 3 Jahre vergangen nach der Auferstehung Jesu, dass der Erste schon wieder hingerichtet worden ist. Mit dem Ruf, Herr, rechne ihnen die Schuld nicht zu.
Er bittet um Vergebung als
Letzte. Und das ist der Apostel Paulus selber. Und das sind alle Heiligen bis zum heutigen Tag. Die sich genauso verhalten, die ihr Leben nicht geliebt haben, bis in den Tod. Und solche Zeugnisse, wie wir sie heute gehört haben, ist nichts anderes als die etwas mildere Form dieses selben Leidens. Und wenn wir solche Situationen erleben, wenn wir in dieser ähnlichen Weise verletzt werden, dann ist das die notwendige Voraussetzung für Frucht. Und deswegen bin ich überaus dankbar, dass wir diese Botschaft in der Vor-Osterzeit hören. Wir hatten gestern Missionssitzung und wir haben eine Andacht gehört aus dem zweiten Buch der Chronik, wie diese gläubigen Könige durch Bekenntnisse des Glaubens besiegt haben. Wie die gläubigen Könige der Zeit damals durch Bekenntnisse des Wortes Gottes und durch Bekenntnisse des Glaubens auch in schwierigen Situationen gesiegt haben. Und es gibt natürlich solche Zeiten auch, wo man durch Glauben Situationen verändert. Und ich will deswegen zum Schluss einmal euch einladen, in das 11. Kapitel des Hebräerbriefs zu gucken. Und ich lese mal ab Vers 30. Durch Glauben fielen die Mauern Jerichos, nachdem sie 7 Tage umzogen waren. Durch Glauben kam Rahab die Hure nicht mit den Ungläubigen um, weil sie die Kundschafter in Frieden aufgenommen hatte. Und was soll ich noch sagen? Denn die Zeit würde mir fehlen, wenn ich erzählen wollte von Gideon und Barak und Simson und Jephtha und David und Samuel und den Propheten, welche durch Glauben Königreiche bezwangen, Gerechtigkeit wirkten, Verheißungen erlangten, der Löwen Rachen verstopften, des Feuers Kraft auslöschten, des Schwertes Schärfe entgingen, aus der Schwachheit Kraft gewonnen, im Kampfe stark worden, den fremden Heerscharen zurücktreten. Da werden diese ganzen wunderbaren Beispiele des ganzen Alten Testaments der Reihe nach aufgezählt. Und jedes Alter dieser Zeugnisse ist wahrhaftig und zeigt, was der Glaube an einen lebendigen Gott für eine weltverändernde Wirkung hat. Und gleichzeitig, und dieselbe Wirkung, hat das, was dann folgt. Frauen erhielten ihre Toten wieder durch Auferstehung, andere aber wurden gefoltert, weil sie die Befreiung nicht annahmen, auf dass sie eine bessere Auferstehung erlangten. Andere aber wurden durch Verhöhnung und Geißelung versucht, und dazu durch Bande und Gefängnis. Sie wurden gesteinigt, zersägt, versucht, starben durch den Tod des Schwertes, gingen einher in Schafpelzen, in Ziegenfällen, hatten Mangel, Drangsal, Ungemach, deren die Welt nicht wert war, irrten umher in Wüsten und Gebirgen und Klüften und den Höhlen der Erde. Wir gehen auf Ostern zu, wo wir die Auferstehung und den Sieg Jesu über den Tod feiern. Aber bevor dieser Sieg über den Tod und über den Satan gefeiert werden konnte, war die Stunde der Finsternis und war das Leiden und Sterben Jesu. Und so ist es in 2000 Jahren Kirchengeschichte weitergegangen. Es gab die wunderbaren Glaubenszeugnisse derer, die Jesus geliebt haben, und die Ausbreitung des Evangeliums bis an die Enden der Erde. Aber es gab auch 2000 Jahre Leiden und Sterben um Jesu. Wir stehen kurz vor der Vollendung dieses Zeitalters und der Wiederkunft Jesu, wo der Tod endgültig in den Sieg verschlungen werden wird. Aber davor ist die Stunde des Instruments, die Stunde des Abfalls, des Antichristes und die Verfolgung derer, die Jesus lieb haben. Lasst uns in dieser Zeit handeln wie Philippus unbeirrt weiter, Menschen zu Jesus zu führen. Wohlwissend, dass Jesus selber oft anders handelt und andere Antworten und andere Inputs gibt, als wir selber uns das vorstellen. Und lass uns mutig sein, nicht so steife Leute zu sein, so äußerlich korrekte Christen, sondern Menschen, die offenherzig sind, zu denen man sich traut hinzugehen und nach Jesus zu fragen. Amen.